Kapitel 1 Der Schrank. Meine Urgroßmutter Margarete ließ 1912 in Dresden bei einem Schreiner einen Schrank anfertigen. Der Schreiner war ein väterlicher älterer Herr, der genau fragte, was sie wolle, und sie dann mit einer Zeichnung auf Grundlage ihrer Wünsche überraschte, die ihr noch wesentlich besser gefiel als das, was sie sich vorgestellt hatte. Der Schrank war aus Kirschholz, dunkel geölt, oben ein schmales Kranzgesims mit leicht abgerundeten Ecken. Der obere Teil war verglast, mit zwei Flügeltüren, die in je 18 kleine Glasfensterchen gegliedert waren, hinter denen Goethe und Schiller würdig stehen konnten. Dieser Vitrinaufsatz war leicht zurückgesetzt, wie bei einem Sekretär. Der Unterschrank war tiefer, die Türen waren aus Holz. Hier konnten unansehnliche Dinge wie ihre Dokumente Platz finden. Rechts und links, nur mit kleinen Schienen angesetzt, zwei einfache schmale Regale, so hoch wie der Schrank ohne das Kranzgesims. Als der Schreiner ihn mit einem Gehilfen brachte, strich Margarete immer wieder über das Holz, bewunderte die Schlösser und Griffe aus glänzendem Messing und musste erst einmal einen Brief an ihre beste Freundin schreiben, bevor sie begann, ihn sorgfältig einzuräumen. Die großen Schriftsteller nicht nach dem Alphabet, sondern nach ihrer Bedeutung einsortierend. »Du schimpfst immer auf alles, was du eitel findest«, sagte ihr Mann, als er nach Hause kam. »Aber das ist deine Form der Eitelkeit.« Margaretes Schrank ist oft umgezogen, innerhalb von Dresden, dann nach Meiningen. Am Ende war er in Ostwestfalen das einzige Möbelstück, das immer wieder einen Platz an verschiedenen Wohnzimmerwänden fand. Dort habe ich ihn mit 4 Jahren erstmals bewusst wahrgenommen, bei einem Weihnachtsfest, an dem meine Großmutter Marianne mich in ihrer Mansardenwohnung mit einem selbstgebauten Puppenhaus überraschte. Es hatte in meiner Erinnerung 3 Stockwerke, es könnten aber auch nur 2 gewesen sein. Es wurde von kleinen Puppen bewohnt, die ein winziges bisschen zu groß für die Räume und die Möbel waren. Und es hatte elektrisches Licht, eine kleine Schaltvorrichtung an der Seite, mit der man in allen Räumen des Hauses winzige Glühbirnen an- oder ausschalten konnte. Das Puppenhaus war in der Ecke des Raumes aufgebaut, in der wegen der Dachschräge nur ich stehen konnte. Daneben war eine kleine Kommode und dann kam die Tür mit dem großen, gelb gerillten Glasfenster und auf der anderen Seite der Tür stand gleich der Bücherschrank mit den Regalen rechts und links. »Das ist ein Bücherschrank«, sagte zumindest meine Mutter. Anklagend, denn meine Großmutter nutzte nur die Regale für Bücher. Hinter die Glasflügel mit den 2x18 kleinen Fensterchen hatte sie eine große rosa Muschel gestellt und Fips, den Affen, der 2 Schellen zusammenschlug, wenn man ihn aufzog, und 2 kleine Ziegenböcke. Einer war schwarz wie mein Vater, einer weiß wie meine Mutter. Sie waren magnetisch und schlugen die Köpfe zusammen, wenn man sie richtig herum zueinander stellte. Andersrum stießen sie sich unwiderstehlich ab. Für diese Schätze hatte meine Großmutter Goethe und Schiller auf die Seitenflügel verbannt. Bei ihnen standen unter anderem Werke von Rabindranath Tagore, die meine Urgroßmutter ebenfalls bei allen Umzügen mitgenommen hatte, was mich, als ich etwas älter war, zutiefst verwunderte, weil ich ihre Abneigung gegen alles Nicht-Europäische kannte, es tief und vernichtend verstanden hatte, obwohl es mir in meiner Erinnerung nie jemand gesagt hatte. Warum war dann ein Inder, dessen Name wie eine magische Formel klang, würdig, bei Goethe und Schiller und Lessing zu stehen? Beim Tod meiner Großmutter kamen die Schwiegertöchter ihres Bruders, um zu schauen, ob es etwas gäbe, was sie gebrauchen könnten. Sie interessierten sich für das, was vom Meißner Porzellan übrig geblieben war, aber meine Mutter, die jahrelang eine große runde Waschmitteltrommel von Persil als Nachttisch benutzt hatte und der materiellen Welt meist fremd gegenüberstand, wollte das Porzellan behalten. Richtig erbost war meine Mutter, als eine der angeheirateten Cousinen sagte, sie würde gern den Schrank nehmen. Es stellte sich heraus, dass meine Mutter diesen Schrank mit den mittlerweile matten Messingschlössern als ihr natürliches Erbe betrachtete und schon bei ihrer verstorbenen Mutter Marianne immer in den falschen Händen gesehen hatte. Sie brachte ihn in ihre eigene Wohnung in Frankfurt, entsorgte Fips, den Affen, und die magnetischen Ziegen und füllte ihn wieder mit den alten Klassikerausgaben. Und in die Seitenregale stellte sie die Werke türkischer Autoren, die sie im Original las. Als meine Mutter starb, fürchtete ich diesen Schrank und wollte ihn nicht haben. Ich wusste auch gar nicht, wo in unserem schmalen Reihenhaus ich den Schrank hätte hinstellen können. Ich war froh, als mein Liebhaber mir anbot, ihn für mich aufzubewahren. Er stellte ihn in sein Schlafzimmer. Hinter die Glasfenster kamen nun die Thomas Mann und Josef Roth Ausgaben meiner Mutter. Im rechten Seitenregal stand die dunkelrote Freud Gesamtausgabe, die ich immer hatte lesen wollen. Der Schrank stand vor ihm, als er in meiner Abwesenheit mit seiner früheren Freundin telefonierte und mit ihr über seine Absicht sprach, mich zu verlassen. Als er wegen seiner Depressionen einige Wochen in einer psychosomatischen Klinik verbrachte und mir am Telefon sagte, ich verlange zu viel Verbindlichkeit von ihm, mietete ich am übernächsten Tag einen kleinen Transporter und holte den Schrank ab. Ein Freund meiner Tochter kam mit und half mir dabei. Den Vitrinenaufsatz konnte man abnehmen, deswegen ließ er sich zu zweit gut tragen. Die beiden Seitenregale lagerte ich im Keller eines Bürohauses ein. Den Schrank schleppten wir gemeinsam in mein Arbeitszimmer unterm Dach. Ich hatte immer geglaubt, der Schrank sei sehr groß, viel zu groß für das kleine Zimmer, aber das stimmte nicht. Er passte perfekt. Und mit ihm wurde es plötzlich ein richtiger Raum, den ich gerne betrat. Und ich war endlich erwachsen genug geworden, um den Schrank zu besitzen, der vorher meiner Urgroßmutter, dann meiner Großmutter und zuletzt meiner Mutter gehört hatte. Meine Urgroßmutter hatte den Schrank ihren heiligen Dichtern geweiht, meine Großmutter den Spielereien, die sie fröhlich machten, meine Mutter hatte ihn wieder seiner ursprünglichen Bestimmung zugeführt, wenn auch mit kleinen Variationen. Und ich? Ich habe hineingestellt, was sie über ihr Leben geschrieben haben. Die vielen Tagebücher, die sie hinterlassen haben, stehen jetzt hinter den 2x18 Fenstern. Kapitel 2. Villa Parsifal. An einer Stelle im hinteren Teil des Gartens, dort wo im Schatten des großen Kirschbaums nichts wuchs und die Erde hart wie Stein war, hatten die Kinder eine kleine Treppe mit 4 Stufen gebaut. Vor allem hatten ihre 2 kleinen Schwestern sie gebaut, aus dem Material, das Margarete im Keller gefunden hatte. Steine, Holz, eine kaputte Schublade. Sie hatten alles aufeinander geschoben und Margarete hatte ihnen gezeigt, wie sie die Treppe möglichst stabil bauen konnten. Natürlich hatte sie auch nicht gewusst, wie es geht. Sie hatte ja auch noch nie eine Treppe gebaut. Aber sie hatte immer gleich gesehen, was passte und was nicht. Und die Kleinen hatten ihre Anordnungen andächtig ausgeführt, wie sie es immer taten. Als sie fertig waren, hatten sie alle die Mutter geholt, die mit einem leichten Unwohlsein auf dem Sofa im Salon ruhte, mit ihrem leicht gerundeten Bauch vom Baby, das unterwegs war. Die Mutter war aber aufgestanden, um sich das Bauwerk anzusehen. Als sie in die strahlenden Gesichter ihrer beiden kleineren Töchter schaute, konnte sie nicht anders, als ihnen zu sagen, wie schön die Treppe geworden sei. Aber während die beiden Kleinen zwischen der Mutter und der Treppe hin und her liefen und ihr sich unterbrechend jeden Bauschritt erklärten, wusste Margarete schon, dass sie selbst keineswegs Zufriedenheit oder sogar Stolz zeigen durfte. Später nach dem Abendessen, als das Mädchen die beiden Kleinen schon ins Bett brachte, hatte die Mutter dann auch gesagt, Grete sei eine wilde Range, die mit den Kleinen nur Unfug veranstalte. »Wozu sie denn eine Treppe bräuchten?« hatte der Vater Margarete gefragt. Und schon die Frage hatte die Mutter verärgert, die ihm vorwarf, er ermuntere Grete immer. Schon allein der Ton, mit dem er ihren Unfug kommentiere, sei nicht angemessen. Sie brauchten die Treppe, um zum Spielen über die Mauer auf das riesige Nachbargrundstück zu klettern. Von der Mauer aus konnte man runterspringen oder über eins der kleinen Bäumchen auf der anderen Seite klettern. Das Nachbargrundstück war noch unbebaut, aber schon verplant. Auch hier sollten Villen entstehen. Die Eltern sprachen oft darüber. Sie hatten alles richtig gemacht mit der Villa Parsifal, einer der ersten Villen in dieser Straße im südlichen Dresden, unweit vom Bahnhof. Jetzt wurde hier immer mehr gebaut und ihr Grundstück stieg im Wert. Ohnehin hatte der Vater alles richtig gemacht, nachdem er zunächst mit einer Fahrradmanufaktur mit der technisch versierten Konkurrenz nicht hatte mithalten können, hatte er sich auf seine Stärken besonnen, die Konjunktur genutzt, als Musikalienhändler den richtigen Riecher für den Geschmack des Publikums gehabt, sich die richtigen Rechte gesichert. Der Vater war erfolgreich, weil er mit allen reden konnte. Mit Musikern, Musikliebhabern, Konzertveranstaltern, mit reichen Damen. Besonders bei den Damen war er so charmant, dass die Mutter, wenn sie bei solchen Gesprächen anwesend gewesen war, beim Abendessen eisig schwieg.